Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Brunner und Herr Müller, für diese sehr freundliche, schmeichelhafte und auch umfassende Einführung und natürlich für die Einladung hierher nach Stuttgart. Ich finde, obwohl es mir natürlich als Hochschwarzwälder Badener immer schwer fällt, zu unseren Besatzern zu kommen. Kleiner Witz am Rande, ich verspreche ich mal, ich rede nicht über den VfB Stuttgart und den SC Freiburg heute Abend. Nee, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ich finde diese Tradition auch wirklich eine sehr interessante und eigentlich suche ich wirklich als Soziologe und Philosoph, der ich irgendwie so zwischen den Welten wandere, Sozialphilosoph, gefällt mir ganz gut, wirklich solche Formate und auch solche Begegnungen mit Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten im Dialog, nicht nur, weil ich denke, irgendwie schulden wir das als Wissenschaftler den Menschen, die uns ja irgendwie finanzieren, jahrelang sozusagen Forschung bezahlen, dass wir zum Beispiel über die Frage des guten Lebens nachdenken, dann finde ich schon, dass es auch ein gesellschaftliches Recht darauf gibt, die Ergebnisse so, sagen wir mal, vorgestellt zu kriegen, dass sie was damit anfangen können. Aber ich sehe das auch, ich finde, ich jedenfalls lerne mindestens so viel von solchen Veranstaltungen wie Sie, weil ich finde, das ist für mich ist das fast die interessanteste Form der Empirie, dass man, also Empirie heißt ja so, heißt ja, die, das, also wissenschaftliche Gebäudetheorien sollen rückgebunden werden an die erfahrbare und an die erfahrbare Welt, an die Erfahrungen, die Menschen machen. Und es gibt kein besseres Format als so etwas. Also wir präsentieren Ihnen, Sie haben es gesagt, an dem Resonanz-Idee habe ich wirklich fast 10 Jahre gearbeitet, oder habe ich 10 Jahre gearbeitet und dabei dieses Ding produziert. Und das möchte ich Ihnen gerne vorstellen und dann von Ihnen hören, ja, das finden wir überzeugend oder das finden wir nicht überzeugend oder das finden wir beunruhigend. Und dabei lerne ich dann, und dann komme ich auch auf die Ideen, wie es weitergehen könnte, weil das weiß ich noch nicht, was mein nächstes Projekt sein wird. Tatsächlich ist es so, dass ich auf die Resonanzidee gekommen bin, weil ich häufig unterwegs war mit meiner Beschleunigungsanalyse. Also der Ausgangspunkt meines Denkens war ja tatsächlich die These, dass sich die Zeitverhältnisse moderner Gesellschaften systematisch verändern, dass nicht alles schneller wird, aber relativ vieles und in sensitiven Bereichen und dass das zu einer Reihe von Problemen führt, zu sowas wie Desynchronisationsproblemen, weil sich nicht alles beschleunigen lässt, das Langsame, das zu langsame, das nicht beschleunigungsfähige, kommt dann dabei unter die Räder. Die Krisen, die Sie genannt haben, wenigstens einige davon, wäre interessant mal zu fragen, ob es da auch welche gibt, die da ausgenommen sind. Aber die ich für die zentralen halte, die lassen sich alle als Desynchronisationskrisen beschreiben. Zum Beispiel, Desynchronisation heißt, dass die Zeitmuster sich nicht mehr vereinbaren lassen, nicht mehr übereinander bringen lassen. Und ich finde zum Beispiel die Umweltkrise, die ökologische Krise, lässt sich ganz gut als so eine Desynchronisation beschreiben. Wir sind zu schnell geworden in unseren technischen, ökonomischen Produktionsweisen für viele Reproduktionsprozesse in der Natur. Wenn wir Regenwälder zum Beispiel abholzen, ist eigentlich nicht das Problem, dass wir da Bäume fällen. Das machen Biber seit Jahrtausenden. Aber wir fällen sie halt so schnell und so heftig, dass die Natur sie nicht mehr nachproduzieren kann. Und wir fischen auch die Ozeane so schnell leer, dass die Fische nicht reproduzieren können. Und Ähnliches ist sogar auch bei der Emission zu beobachten. Also wir pusten Emissionsgase in den Weltraum in einer Rate, die halt so hoch ist, dass sie da draußen Auswirkungen nach sich zieht. Und die Auswirkungen, die sie nach sich zieht, ist ganz interessant, ist eigentlich selber ein Beschleunigungsphänomen. Also wenn wir von der Klimaerwärmung reden, Klimawandel, aber gemeint ist damit eine Erwärmung des Weltklimas, dann ist Erwärmung, ist ganz buchstäblich, chemisch gesprochen, eine Beschleunigung der kleinen Partikel, der Moleküle in der Atmosphäre. Also die Beschleunigungsphänomene auf der Erde haben Konsequenzen für unser Klima und für unseren Weltraum. Und so habe ich versucht zu beschreiben, Demokratiekrise. Demokratie ist zu langsam für die hohen Geschwindigkeiten der Märkte zum Beispiel. Demokratie ist ein zeitaufwendiges Geschehen. Vielleicht komme ich nachher nochmal kurz darauf zu sprechen. Und sogar sowas wie eine Psychokrise, dass wir heute so viel Angst haben. Es ist nicht mal unbedingt, man kann sich darüber streiten, ob wirklich die Burnout-Raten höher sind als früher. Ehrlich gesagt glaube ich ja, aber darüber kann man sich streiten. Die empirischen Befunde sind dann nicht so klar. Aber klar ist, dass wir eine große Angst davor haben. Ja, Menschen, auch die eigentlich gar nicht krank sind, haben irgendwie das Gefühl, also viel mehr ertrage ich nicht an Hektik. Meistens beruhigen wir uns damit, dass wir sagen, im Moment ist gerade stressig. Und dann sage ich immer, streichen Sie das im Moment, ja, es wird nicht besser. Also was ich sagen will, ist, diese Thesen habe ich ja schon seit langem und in vielen Orten verkauft, und dann haben die Leute immer gesagt, ja, ist ja gut jetzt, aber wie kommen wir da raus? Ja, also wir glauben es ihnen ja, aber ich hätte gerne eine Lösung, und die hatte ich nicht. Und dann bin ich zunehmend frustriert geworden, weil man immer dachte, und also ich meine, fast alle Medien haben das geschrieben. In der FAZ war ich irgendwie Entschleunigungspapst, in der Süddeutschen Entschleunigungsguru und neulich irgendwo Entschleunigungsprophet. Und ich dachte immer, wie habe ich das verdient? Also weil ich gar nicht über Entschleunigung ist gar kein Begriff gewesen, den ich irgendwie groß propagiert hätte. Und ich dachte eigentlich, daran bin ich irgendwie selber schuld, weil ich halt in vielen Interviews oder so in so eine Richtung argumentiert habe. Aber ich glaube, es war ganz einfach. Man hat halt gedacht, wenn Rosa kritisch gegenüber Beschleunigung ist, dann ist er wohl für Entschleunigung, ja, also fürs Gegenteil. Und mit dieser Lösung war ich nicht zufrieden. Ja, also eine problematische Sache, um 180 Grad herumzudrehen, macht noch keine gute Sache. Sondern ich glaube, die Suche nach einer Lösung oder wenigstens nach einer Idee, wie man aus den Dilemmata der Moderne herauskommen kann, kann nicht darin liegen, dass man einfach die Sache um 180 Grad herumdreht. Also habe ich mich gefragt, also weil ich sage gleich nachher noch was dazu, warum Entschleunigung meiner Ansicht nach nicht die Lösung ist, oder ich sage es jetzt, weil erstens, erstens, glaube ich, dass es nicht geht. Ja, das hängt mit dem zusammen, was Sie skizziert haben in unserem Jena Forschungskolleg. Meine Analyse moderner Gesellschaften lautet, die können sich nur dynamisch stabilisieren. Das heißt, wir brauchen permanent Wachstum und Beschleunigung, und die realisieren wir durch die Steigerung von Innovationsraten, also durch permanente Innovierung, damit wir so bleiben können, wie wir sind. Im ökonomischen System lässt sich das ganz leicht sehen. Wachstum ist notwendig zur Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze der Firmen, des Staatshaushaltes, weil sonst, wenn wir sozusagen, also ohne Wachstum, verlieren wir Jobs, schließen Firmen, steigen die Staatsausgaben, sinken aber die Einnahmen. In Griechenland kann man alles das beobachten. Das heißt, in der Wirtschaft, ich glaube, aber auch in einigen anderen Feldern, können wir die Strukturen nur durch permanente Steigerung erhalten. Übrigens ist es auch in der Wissenschaft so, das finde ich ganz interessant, weil da habe ich einen kleinen Disput mit einigen Kollegen der kritischen Theorie oder zum Beispiel auch mit meinen Jenaer Kollegen, die sagen, es ist eigentlich hauptsächlich der Kapitalismus oder nur der Kapitalismus. Und meine Analyse sagt immer, nee, das ist nur ein Faktor, wenngleich ein ganz wesentlicher Faktor. Ja, also Kapitalismus funktioniert durch Steigerung, das finde ich völlig klar. Also reproduziert sich durch Kapitalakkumulation, wie wir technisch sagen würden. Aber ich finde schon interessant zu sagen, dass es in der Wissenschaft ja nicht anders ist. Die Wissenschaft lebt davon, dass sie permanent die Grenzen des Wissbaren ausdehnt. Weiter ins Universum hinein, tiefer in die Materien hinein, genauer in die Organe hinein. Also die permanente Steigerung ist der Modus, in dem sich diese Gesellschaft reproduziert. Ich nenne das dynamische Stabilisierung. Und deshalb können wir nicht einfach langsam machen, ja, alles lassen, wie es ist, weil das ist so eine, da würde ich jetzt wirklich sagen, scheint mir eine politische Idee zu sein. Erfreulicherweise haben auch Politiker, also der Witz war ja, das wusste ich gar nicht. Also Beschleunigung hat mich einfach als Phänomen interessiert, weil ich irgendwie dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin immer besser in Zeit sparen und trotzdem habe ich sie nie. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ihnen auch so geht. Ja. Dass alle, und die Menschen haben sich immer selber zugeschrieben und gesagt, ich bin irgendwas mache ich falsch. Ja. Eigentlich geht es mir gut, sagen Menschen meistens, wenn man sie fragt, wie geht's so? Ach, ganz gut, ist nur so stressig gerade. Ja. Ich habe irgendwie nie Zeit. Und das haben wir uns immer als Individuum, also uns selbst zugerechnet. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Da muss es dann strukturelle Ursachen geben, wenn es uns allen so geht. Und deshalb habe ich es geschrieben. Und dann war ich sehr überrascht, dass in allen Feldern Menschen und auch Experten gesagt haben, ja, das ist ein Problem, und auch die Politik. Und die hat dann gesagt, wirklich über alle Parteien weg, also zum Beispiel in der Schweiz war es das Äquivalent für die FDP, der damals Bundesratspräsident Kuschpa hat gesagt, den Schweizern geht es so gut, da macht es keinen Sinn, irgendwie ökonomischen Wohlstand zu steigern, wir müssen Zeitpolitik betreiben. Und das sagen auch die deutschen Grünen und das sagt die deutsche SPD und auch in der CDU gibt es daran Interesse. Aber die Idee ist, die sagen mir dann immer, wir brauchen mehr Wachstum, wir brauchen Steigerung unserer Innovationsfähigkeit und außerdem brauchen die Menschen mehr Zeit. Und das ist, finde ich, irgendwie Quatsch. Also wir können nicht sozusagen permanent an der Wettbewerbsschraube drehen und steigern. Und gleichzeitig langsamer machen. Also lautete meine erste Einsicht, wir können nicht alles so lassen, wie es ist, und nur langsamer machen. Genau genommen können wir überhaupt nicht einfach langsamer machen. Da kommen wir halt unter die Räder und werden abgehängt als Einzelne und als Gesellschaft. Und zweitens dachte ich aber auch, dass Entschleunigung, langsam machen per se ja kein normativer Maßstab sein kann. Also ich behaupte jetzt wirklich, vielleicht gibt es Entschleunigungsanhänger. Inzwischen kriege ich Ärger von den anderen Seiten, nämlich von den vielen Anhängern, die eigentlich für Entschleunigung stehen und sagen, der Rosa hat uns verraten. Aber trotzdem glaube ich, dass selbst wenn sie Entschleunigungsanhänger sind, sie eigentlich nicht scharf sind auf Langsamkeit per se. Also sie können mir nicht weismachen, dass eine langsame Internetverbindung was Tolles ist. Ja. Das nervt unter allen Umständen. Und ein langsamer Notarzt auch nicht. Und eine langsame Achterbahn stürzt ab im Looping. Ja. Also würde ich sagen, Langsamkeit ist kein Selbstzweck, aber Menschen, die von Langsamkeit träumen oder dass Langsamkeit, Entschleunigung zu einem Maßstab, zu einem Sehnsuchtswort geworden ist, das hängt damit zusammen, dass wir auf andere Weise in der Welt sein wollen, dass es eine Sehnsucht gibt, anders mit Menschen, mit Dingen, mit der Arbeit, mit dem eigenen Körper in Kontakt zu treten. Und so bin ich nach und nach durch Gespräche mit Ihnen auf den Resonanzbegriff gekommen. Das war jetzt der ganz lange Vorspann, mit dem ich begründen wollte, warum ich glaube, dass ich von dieser Art von Veranstaltungen mehr lerne als Sie vielleicht. Ja. Ich habe jetzt aber schon einige Sachen gesagt, die ich nachher gebraucht hätte, sodass wir die verlorene Zeit gleich wieder eingeholt haben werden. Gut. Also die Frage, ich glaube, Herr Müller hat es schon gesagt, diese Resonanztheorie, die ich Ihnen gerne gleich vorstellen werde, aber erst nach einem kleinen Umweg, soll eigentlich, also ich verstehe die als, ich glaube, das steht im Klappentext, obwohl der Begriff nicht von mir ist, Gründungsdokument, darauf lege ich keinen Wert, aber als ein Versuch, eine Soziologie des guten Lebens zu begründen, weil ich schon glaube, dass Sozialwissenschaften und Sozialphilosophie eigentlich ihren Anstoß und Zielpunkt daraus gewinnen, darüber nachzudenken, was die sozialen Bedingungen dafür sind, dass unser Leben gelingt. Ich verwende aus Gründen, die ich jetzt vielleicht nicht vertiefen will, nicht so gerne den Begriff des Glücks, weil Glück ist ein total schillernder Begriff. Da weiß man nicht, erstens kann man Glück im Lotto haben, das ist dann was anderes als ein Glück im Sinne von Lebensglück. Und dann gibt es auch diesen Glück im Sinne von Zufall oder des Momenthaften. Deshalb rede ich eigentlich nicht von Glück und ich rede auch nicht vom guten Leben, sondern lieber vom gelingenden Leben, weil ich glaube, es kommt auf Beziehungen und auf Prozesse an. Leben gelingt immer im Vollzug und nicht irgendwie als definierbarer, als sozusagen definierbare Gestalt. Also wollte ich fragen oder will ich fragen und gerne mit Ihnen zusammen das überlegen, was sind die sozialen Bedingungen dafür, dass Leben gelingt? Also eine Kritik, eine Gesellschaftskritik oder eine Sozialkritik betreiben, mit dem Ziel, menschliches Leben oder die Frage zu stellen, unter welchen Umständen Leben gelingt. Jetzt ist diese Frage dummerweise echt schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen, wann Leben gelingt. Also ich kann nicht sagen, was die sozialen Bedingungen für gelingendes Leben sind, wenn ich nicht weiß, was ein gelingendes Leben ist. Also wäre die Frage, was ist ein gelingendes Leben? Und da stößt man auf ein wirklich schwieriges Problem, auf ein zunächst unlösbar scheinendes Problem, dass die Moderne an der Frage eigentlich kapituliert hat, aber dummerweise mit guten Gründen kapituliert hat. Dass wir nämlich sagen in modernen Gesellschaften, gut, also was jetzt ein gutes Leben oder ein gelingendes Leben ausmacht, können wir nicht sagen. Sie stellen wirklich fest, in allen Kontexten des Lebens sagen wir eigentlich, das muss jeder für sich selber wissen. Ja, also ob man jetzt glauben muss oder nicht, oder ob Glaube nur Illusion ist, ob man Kinder haben muss oder ob die eher ein Klotz am Bein sind, ob es wichtig ist, Karriere zu machen oder ob ein kleiner Job genügt, weil man das Leben lieber woanders hinsetzt, ob zum Leben unbedingt Musik gehört oder nicht, ob Sport wirklich wichtig ist oder nicht. Da sagen wir, und übrigens, das sagen wir wirklich aus tiefer Überzeugung und aber auch wirklich durch alle Schichten hindurch, sogar am Stammtisch, muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich will das gar nicht kritisieren, weil natürlich wäre es schrecklich, wenn einer sagen würde, also 17% Sport, 23% Musik und 16% Religion oder sonst wie. Es ist klar, dass man nicht in dieser Substanzdefinition beantworten kann, was ein gutes Leben ist. Aber ich glaube, und deshalb ist es so, dass die Schulen es nicht mehr sagen. Also in der Schule zum Beispiel wird ja nicht mehr gelehrt. Das war lange Zeit anders. Selbst als wir schon auf die Moderne bewegten, hat man gedacht, naja, wenigstens man muss aus den Menschen bestimmte Formen von Tugend beibringen, zum Beispiel staatsbürgerliche Tugenden oder so etwas. Darüber sind wir aus sehr schlechten Erfahrungen ziemlich skeptisch geworden. Also Schulen wollen nicht mehr eine Form oder eine Gestalt des guten Lebens vermitteln, sondern. Und jetzt wird es interessant, weil ich glaube, das wollen Sie auch als Eltern. Wir wollen den Kindern die Ressourcen geben, damit sie nach eigener Fasson glücklich werden können. Ja, also wir sagen, es braucht aber zum gelingenden Leben ein paar Dinge, ne, egal was, wie sie es dann definieren. Und da sind wir, glaube ich, kollektiv auf eine Idee verfallen, die man bei John Rawls, dem amerikanischen Sozialphilosophen, prägnant formuliert finde. Übrigens, ich schätze John Rawls wirklich sehr. Ich finde das wirklich genial, was er gemacht hat. Aber an einem Punkt, finde ich, zeigt sich unser Dilemma, weil John Rawls sagt, okay, die Frage nach dem, er nennt es Comprehensive Doctrines of the Good, also eine umfassende Theorie des Guten, da sind wir pluralistisch. Ja, da gibt es verschiedene Vorstellungen. Aber es gibt eine Reihe von Grundgütern, von denen mehr zu haben auf jeden Fall besser ist als weniger zu haben, egal wie sie dann das gute Leben definieren. Ja, es gibt Ressourcen, die man halt braucht oder die auf jeden Fall nützlich sind bei der Art der Lebensführung. Und was sind das für Ressourcen? Das eine ist natürlich sowas wie Einkommen, ne, oder Vermögen. Es ist immer besser, mehr Geld zu haben, auf der Bank zu haben oder sonst wo, als weniger, weil sie nicht wissen können, was sie brauchen in 30 Jahren. Vielleicht haben sie andere Wünsche, vielleicht werden sie krank, vielleicht werden sie arbeitslos, vielleicht werden sie plötzlich gläubig in der Bekehrung oder sie verlieren den Glauben, aber egal. Es ist immer besser, mehr Geld auf der Honigkante zu haben als nicht. Selbst wenn Sie Mutter Teresa sind, ja, und sagen, ich halte diese materielle Fixierung für ganz schlecht, dann können Sie das Geld verschenken, den Armen geben oder für gute Zwecke einsetzen. Also sagt John Rawls und nicht nur er, ich glaube, so leben wir, weil für die allermeisten Menschen ist Geld wahnsinnig attraktiv. Und warum? Weil es eine Ressource ist, die echt nützlich ist. Ich will nachher noch mal kurz was dazu sagen. Die gibt uns sowas wie Weltpotenz. Na, völlig egal, was Sie aus Ihrem Leben machen. Geld haben ist besser als nicht Geld haben. Jetzt werden Sie sagen, okay, stimmt, aber es ist jetzt nicht gerade so, dass ich mein ganzes Leben nach dem Geld ausrichte, sonst wären Sie wahrscheinlich auch nicht hier. Also würden wir sagen, naja, das werden Sie auch Ihren Kindern sagen, gibt aber andere Ressourcen, die wichtig sind im Leben. Was ist das? Zum Beispiel Bildung. Na, völlig klar. Ja, mach lieber mal, da sage ich immer an der Stelle, wenn Sie ein Kind haben oder ein Pate oder ein Neffe oder so, der oder die sagt, ich will Gärtnerin werden. Was sagen Sie dann dem Kind? Mach trotzdem Abi. Warum? Völlig nutzlos, wenn ich Gärtnerin werden will. Ja, aber du weißt ja nicht, was noch kommt. Ja, also erstens, vielleicht gibt es bis in 10 Jahren gar keine Gärtner mehr. Oder du willst doch noch irgendwie studieren oder tausend Dinge machen. Ein Abi, also diese Form von in dem Fall formaler Bildung, gibt dir viel mehr Möglichkeiten. Das ist eine Ressource, die du in jedem Fall nutzen kannst. Und das gilt auch für so Sachen wie, man sollte eine Fremdsprache lernen und mal im Ausland gewesen sein und alle diese Dinge sind Ressourcen, die wir auf jeden Fall nützen können, egal was wir dann aus dem Leben machen. Und Ähnliches gilt zum Beispiel für Beziehungen. Freunde zu haben ist immer gut. Bekannte zu haben, ein Netzwerk zu haben. Man kann es auch mit Bourdieu in Kapitalbegriffen fassen. Und ich glaube, also die wenigsten, also wenigstens von Ihnen, aber die wenigsten Menschen würden das so sagen. Aber es ist ganz interessant, wenn man sich guckt, zum Beispiel, welche Art von Freundschaften und Netzwerke und Beziehungen Menschen pflegen, da können einem Zweifel beschleichen. Nämlich, also ich habe das, also ich meine, Abitur ist so ein interessanter Gesichtspunkt, weil zunächst ist man ja eine Klasse, die sich in der Regel nicht gesucht hat, sondern die ist halt irgendwie so bestimmt, fast so was wie eine Schicksalsgemeinschaft. Und die Frage ist, nach wem Sie nach 10 Jahren noch Kontakt haben. Ja, da machen Sie eine entsetzliche Entdeckung häufig zu Menschen, die irgendwie sozusagen selber wie fast wie eine Kapital sind. Also Bourdieu sagt klipp und klar, ein französischer Soziologe, Sozialkapital. Ja, Menschen, die interessante, die Geld haben zum Beispiel, dass sie ihnen vielleicht leihen können, wenn sie krank sind. Okay, das ist jetzt eine Brutalvariante, aber auch die selber Beziehungen haben oder Wissen haben oder so. Ja, die sind interessant. Wir sagen, also ich rufe irgendwie lieber Peter an als Hans, sage ich jetzt mal. Warum? Peter hat was aus sich gemacht, er hat einen interessanten Job, er hat ein Häuschen und so. Und also natürlich sagt man das nicht, das macht man sich nicht bewusst. Aber Peter scheint mir viel interessanter als der gestrauchelte Hans, der meiste Zeit in Kliniken ist oder so. Und da würden wir halt sagen, naja, weil ich rufe Hans nicht an, weil irgendwie das nervt nur. Aber Bourdieu würde sagen, naja, auf diese Weise, wir sammeln auch Beziehungen als Kapital. Also man muss nicht diese Brutalvariante mit dem Kapital wählen, aber Bourdieu würde sagen, was wir eigentlich tun, ist, wir sammeln Ressourcen, die wir brauchen für die Lebensführung, nämlich ökonomisches Kapital, das ist Geld, Vermögen, kulturelles Kapital, das ist Bildung, soziales Kapital, das sind Freunde, Bekannte, Beziehungen. Und ich glaube, es gibt doch etwas, was für uns heute erstaunlicherweise immer wichtiger wird. Ich glaube, dass die Soziologie das nicht genug sieht, nämlich Körperkapital. Wir sind geradezu besessen von dieser Idee, weil wir nämlich natürlich sagen, gesund sein ist auf jeden Fall besser als weniger gesund sein. Ja? Und deshalb investieren wir unglaublich viel. Ideen, Pillen, ich meine, ich weiß nicht, was Ihre Praktiken sind, ja? Aber Wellnesskuren, Joggen, Fitness, übrigens nicht nur in Gesundheit, sondern auch in schön Aussehen. Ja? Also Fitness, Attraktivität, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Kreativität, die richtige Entspannung, das ist Körperkapital. Und die Idee ist, egal, was jetzt das gute Leben ist, weiß ich gerade nicht so, aber gesund sein ist auf jeden Fall besser als weniger gesund sein. Also kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass wir als Individuen Lebensführung auf den Erwerb von Ressourcen stecken. Ja? Ich muss was tun für meine Gesundheit, ich muss was tun für meine seelische Ausgeglichenheit, ich muss was tun für meine Beziehungen, ich sollte mein Netzwerk erweitern, ich sollte mir Bildung erwerben, ich muss ein bisschen auf mein Einkommen achten und lauter so ein Zeug. Und da ist ja vielleicht auch gar nichts dagegen zu sagen, aber was man sehr deutlich sagen kann, ist, die Frage, was das gelingende Leben ist, beantworten wir eigentlich gar nicht mehr. Wir fixieren uns auf die Sammlung der Ressourcen. Und was ich schon angedeutet habe, ist, dass es mit den gesellschaftlichen Institutionen gut zusammenpasst. Meine These ist, dass wir dabei sowas wie ein Programm der Vergrößerung von Weltreichweite verfolgen. Wir versuchen uns mit Hilfe von Geld, mit Hilfe von Beziehungen, mit Hilfe von Bildung mehr Welt in Reichweite zu bringen. Warum ist Geld attraktiv? Ich habe es schon angedeutet. Weil es Weltpotenz verschafft, habe ich gesagt. Wenn Sie reich sind, wenn Sie im Lotto gewinnen morgen oder so, dann können Sie übers Wochenende nach New York fliegen, wenn Sie wollen, oder nach Rio. Das ist dann plötzlich in Ihrer Reichweite und auf der Fifth Avenue shoppen, was Sie jetzt vermutlich eher nicht tun oder nur selten tun. Wenn Sie ganz reich sind, können Sie sogar darüber nachdenken, ob Sie mal einen Weltraumflug sich gestatten wollen oder ob Sie eine Yacht kaufen und die Ozeane befahren. Geld bringt Welt in Reichweite. Bildung bringt auch Welt in Reichweite. Wenn Sie Englisch lernen, dann erschließen Sie sich den ganzen Kosmos der englischen Sprache, ne, der Ihnen sonst irgendwie verschlossen bleibt. Und man sieht eigentlich, alle Technologien haben genau dieses Versprechen. Für einen Jugendlichen ist ein Fahrrad oder ein Moped deshalb toll, weil es ihm mehr Welt in Reichweite bringt. Da kann ich auch mal ins Nachbardorf fahren oder an den Stadtrand von Stuttgart oder so. Und mit dem Auto kann ich sogar bis Karlsruhe oder mal übers Wochenende nach Berlin und mit dem Flugzeug kommt New York und Rio in Reichweite. Und man sieht eigentlich, warum sind Städte attraktiv? Selbst Stuttgart. Nein, Stuttgart ist wirklich. Nein, es ist wirklich eine schöne Stadt. Ich gebe das ganz neidlos zu. Es ist unsere Hauptstadt. Aber warum sind Städte attraktiv? Fragen Sie junge Leute. Aus dem Schwarzwald kann ich Ihnen das als Leidtragender berichten. Die jungen Leute wandern ab so schnell wie möglich. Und warum? Dann sagen Sie, naja, in der Stadt habe ich ganz andere Möglichkeiten. Da kann ich in die Oper, kann ich ins Theater, kann ich in den großen Bahnhof und in tausende andere Dinge gehen. Ich habe da Welt in Reichweite. Die Kinos, die Bars, die Shopping-Dinge. Ich kann da hingehen, selbst wenn ich nie in die Oper gehe, aber sie ist da. Also Weltreichweite zu vergrößern, ist ein Wahnsinnsantrieb. Und ich glaube wirklich, dass wir nicht nur individuell diese Strategie verfolgen, sondern auch kollektiv. Und das scheint mir wirklich interessant, dieses Programm dynamischer Stabilisierung, wir können die Institutionen nur durch Steigerung erhalten, ist systematisch eingeschrieben in die Wirtschaft. Ja? Wohlstand erzeugen, noch mehr, also Wirtschaftswachstum ist natürlich mehr Welt verfügbar machen, in ihre Wohnzimmer und anderswo hinzubringen, aber kollektiv nötig. Wissenschaft verfährt, so habe ich schon gesagt, wir wollen weiter hinaus ins Weltall, mit Hubble und anderen Dingen, Satelliten und Teleskopen, tiefer hinein in die Materie. Wir wollen Welt verfügbar machen. Wir müssen sie geradezu verfügbar machen, damit sie Bestand haben kann. Wir wollen auch politisch sozusagen Dinge besser regulieren können. Technisch Welt erschließen und so weiter. Also die Idee oder die Lebensführung ist individuell und kollektiv auf Vergrößerung von Weltreichweite gerichtet. Mehr Welt verfügbar machen scheint uns der Inbegriff des Guten oder des Gelingenden zu sein. Und die Frage, die ich dann stellen will, ist: Ist das eigentlich richtig? Also ich meine, es ist nicht einfach falsch. Ja, mehr Ressourcen zu haben, gesunder zu sein zum Beispiel, mehr Vermögen und Geld zu haben, ist irgendwie hängt möglicherweise irgendwie mit dem gelingenden Leben zusammen. Aber die Frage ist, ob es schon ausreicht. Und meine These ist, nö. Und warum nicht? Dafür habe ich ein einfaches, habe ich auch in dem Buch geschrieben, so eine ganz einfache Art von Gedankenexperiment. Nehmen wir an, es gibt zwei Maler, nennen wir sie Gustav und Vincent, die nehmen an einem Malwettbewerb teil von mir aus. Die müssen innerhalb von 24 Stunden ein Bild malen oder von mir aus innerhalb von einer Woche. Und jetzt haben wir Gustav. Der sagt, okay, ich möchte diesen Wettbewerb gewinnen. Ich will ein gutes Bild malen. Aber damit ich ein gutes Bild malen kann, brauche ich ein paar Sachen. Ja, ich brauche irgendwie erstmal eine vernünftige Leinwand. Ich brauche eine Staffelei mit einigermaßen guter Beleuchtung. Ich brauche Pinsel, am besten feine und grobe. Ich brauche vor allen Dingen gute Farben. Das Bild wird besser, wenn ich die richtigen Farben, die richtigen Pinsel, die richtige Leinwand habe. Vielleicht mache ich noch einen Kurs über verschiedene Maltechniken. Gibt es jetzt irgendwie neue oder so? Gibt einen endlosen Satz an Ressourcen, Sie ahnen, wie die Geschichte ausgeht, die man erwerben kann, damit das Bild besser wird. Und es stimmt ja auch, ne? Mit den richtigen Techniken, mit der richtigen Beleuchtung, Staffelei, Farben wird das Bild vermutlich besser als ohne. Und Vincent ist vielleicht das Gegenteil, ja? Der nimmt den Zeichenblock, den er hat, die fünf Farben, die ihm zur Verfügung sind, und fängt an zu zeichnen. Und Die Frage wäre jetzt, wer wird vermutlich am Ende der Woche das bessere Bild abgeben? Wer ist überhaupt nur Maler? Also die These würde lauten, wir verhalten uns wie Gustav, der Ressourcensammler, und fangen eigentlich gar nicht an zu malen. Ne, weil dieses Ressourcenakkumulationsspiel nie abschließbar ist. Es gibt immer noch bessere Pinseln, noch schönere Leinwand, eine noch coolere Beleuchtung. Und deshalb würde ich sagen, Gustav, obwohl er recht hat, dass das wichtige Ressourcen sind zum Malen, ist eigentlich gar kein Maler. Hingegen Vincent ist es schon, ja, selbst wenn er nur mit dem Bleistift loslegt. Und vermutlich wird er auch das größere Werk erschaffen. Und meine Frage ist jetzt, oder eigentlich ist meine These, wir gleichen irgendwie inzwischen kollektiv als Kultur Gustav. Wir sind besessen von der Idee, die Ressourcen zu steigern. Ich finde, in letzter Zeit sind wir vor allen Dingen besessen mit der Idee, irgendwie noch ein bisschen gesunder zu leben, noch ein bisschen fitter, ein bisschen attraktiver. Aber die anderen Sachen sind nicht aus dem Spiel. Ja, wir brauchen Bildung, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen vor allen Dingen Einkommen und Vermögen. Und Sie können wirklich sehen, darob, ob diese Ressourcenjagd, da hat man früher immer gesagt, oder eigentlich sagt man das bis heute, ja, da brauchen wir halt eine Art von Work-Life-Balance. Ja. Also in der Workzeit, in der Arbeit, da geht es um Ressourcen. Aber daneben brauchen wir auch noch das Leben, das muss man irgendwie ausbalancieren. Und ich glaube wirklich, eigentlich dämmert uns inzwischen, dass wir es nicht mehr hinkriegen. Die Leute verschieben das auf sowas wie eine Work-Age-Balance. Ja, die Idee ist, das kann man auch wirklich zeigen, zum Beispiel mit Umfragen. Ja, die allermeisten sagen, im Moment komme ich irgendwie zu gar nichts, da ist gerade ultra hektisch, in den Rush-Hour des Lebens sowieso. Aber wenn ich mal in Ruhestand gehe, dann fängt das richtige Leben an. Genau genommen verschieben wir Momente des Gelingens immer auf die Zukunft. Das ist ganz interessant. Also nicht mal nur, die Sache mit der Rente ist wirklich interessant. Ich glaube, dass deshalb auch der Kampf, der Kulturkampf, der soziale Kampf darum so stark ist. Wir halten ziemlich eisern an der Idee mit 65 oder so fest, obwohl wir tatsächlich deutlich länger leben und obwohl es demografisch eigentlich katastrophal wird. Weil wir sagen, naja, aber irgendwann will ich schon mal anfangen zu leben. Ja? Und gerade die Leute, die besonders effizient sind in den Ressourcen sammeln, sagen in der Regel, das mache ich nicht lang. Ja? Also im Moment ist gerade so, aber bald steige ich aus. Aber wir stellen fest eigentlich, dass wir immer, also das, was ich Resonanzhoffnungen nenne, verschieben wir eigentlich immer. Wir sind permanent damit beschäftigt, zu denken, ich brauche die Ressourcen, ich baue, das muss nicht die Rente sein. Ja? Ich träume von dem Häuschen im Grünen, das ich irgendwann baue. Ja? Und dann, wenn das mal fertig ist und der Garten steht und so, dann geht's los. Oder wenn die Yacht mal da ist oder sonst etwas. Es gibt eine unglaubliche permanente Verschiebung. Auf irgendwann geht es dann los. Und man kann ziemlich gut sagen, dass das nicht klappen wird, ja? Weil nämlich ja da, auch da kann man Soziologie bemühen, weil die sagen würden, irgendwann, wir erwerben sowas wie einen Habitus, eine Grundeinstellung zur Welt, eine Art und Weise, sich zur Welt zu verhalten. Und wenn Sie 65 Jahre lang im Modus von Gustav Ressourcen gesammelt haben, ja, wird es Ihnen nicht gelingen, mit 65 plötzlich den Hebel umzulegen. Ich glaube, wir haben eh so eine Hebelumleg-Idee. Übrigens, gibt's noch eine, es gibt eine wirklich interessante, fand ich ganz interessant, dass wir haben auch in Erfurt sozusagen Kooperationen mit Kolleginnen aus Italien. Die Jugendliche befragen nach ihren Zukunftsbildern. Und da weiß man seit einiger Zeit, das kann man auch in Deutschland und anderswo beobachten, dass diese Zukunftsbilder immer diffuser werden. Ja, junge Leute haben nicht mehr irgendwie sowas wie eine Karriereidee. Also lange Zeit war es halt irgendwie so, man steigt beruflich auf und dann auch familial, irgendwann das eigene Häuschen und so. Sondern die sagen irgendwie, ich weiß nicht, was passiert. Ich studiere jetzt mal das zum Beispiel oder ich mache jetzt mal die Ausbildung, aber ich weiß noch gar nicht, wie es weitergeht. Aber erstaunlicherweise, und das ist das Neue, haben sie relativ genaue Vorstellungen davon, wie sie die Rente verbringen. Das fand ich wirklich faszinierend. Sie haben gesagt, also ich weiß noch nicht, was ich beruflich mache, aber ich möchte dann irgendwann mal im Alter sozusagen, wenn ich mich zurückziehe, häufig haben sie die Idee, wieder dahin zurückkehren, wo sie herkommen. Also was man irgendwie sieht, wir kreieren lange Phasen der Leere, in denen wir eigentlich sagen, da geht es um den Ressourcenerwerb. Und meine These ist, dass das keine gute Strategie ist. Wir gleichen als Einzelne und als Gesellschaft dem Ressourcenakkumulationswahn, getrieben von der Vorstellung, dass mehr Welt in Reichweite bringen, mehr verfügbar machen, schon sowas wie selber das gute Leben sei. Und vielleicht gibt es jemand von Ihnen nachher, der sagen würde, ja, also man kann wahrscheinlich gegen meine Argumentation einiges einführen, aber das Anführen, das lasse ich jetzt alles beiseite und frage, ob wir denn eigentlich auch andere Vorstellungen von gelingendem Leben hätten, ne? Weil die irgendwie dabei verblassen. Es gibt genügend Ratgeber, die genau das sagen, ja, Glück durch Geld oder Glück durch Gesundheit oder Glück durch Beziehungen, also durch Ressourcen. Und die Frage ist, kennen wir andere Momente? Haben Sie Erfahrungen dessen von gelingendem Leben? Und meine These ist, ja, haben Sie. Sie träumen von anderen Arten des in der Weltseins, zum Beispiel bei, in der Entschleunigungsbewegung, auch in der Achtsamkeitsbewegung. Aber man muss gar nicht Bewegungen anführen, sondern man kann sich selber fragen. Ich kann Sie fragen, hatten Sie im letzten Jahr Momente, wo Sie sagen würden, ja, so soll Leben sein, da ist Leben gelungen, da habe ich mich lebendig gefühlt. Das ist tatsächlich ein ganz guter Test. Ja, sich lebendig fühlen. Und die allermeisten würden sagen, doch, da war was. Vielleicht war es nicht letztes Jahr, manchmal ist es auch ein paar Jahre her, aber ja, aber jeder kennt es, jeder kennt Momente des Erfahrens, wo man wirklich mit, und jetzt könnte man sagen, also da ist es mit den Worten wirklich schwer, weil ich will Resonanz nicht als Einklang und Wohl, also ich stelle mir das nicht wie eine Wellness-Oase vor. Ich kann Ihnen gerne sagen, warum ich glaube, eine Wellness-Oase verfehlt das, was ich mit Resonanz meine, überhaupt. Aber Erfahrungen des Gelingens, das haben wir alle gemacht. Die meisten von Ihnen würden mir, wenn ich sage, was war im letzten Jahr Ihr wichtigster Moment oder da, wo Sie sagen würden, so hätte Leben sein sollen, die allermeisten würden dann mit einer Geschichte antworten. Und sehr häufig, fast immer sind es unerwartete Geschichten. Vielleicht würden Sie mir erzählen, und da war diese kleine Katze irgendwie und die kam da nicht raus. Und jetzt mal ein willkürliches Beispiel, oder? Und dann habe ich der geholfen und dann lief sie weg oder so. Es ist mir völlig egal, was für eine Geschichte Sie erzählen. In aller Regel würden Sie sagen, am Ende, es kann auch sein, wie Sie in einem Konzert waren oder wie Sie da plötzlich über was gestolpert sind. Vielleicht auch, das kann ein Naturbild sein, kann eine religiöse Erfahrung sein, kann eine musikalische oder eine soziale Erfahrung oder etwas in Ihrer Arbeit. Ich wollte das gar nicht machen und dann habe ich das doch gemacht und dann habe ich mich darauf eingelassen und dann ist da was passiert. Und die Geschichten enden fast immer mit dem Satz, und das hat mich irgendwie wirklich bewegt, das hat mich wirklich berührt. Und sehr häufig enden diese Geschichten dann auch damit, dass sie sagen, und da hatte ich Tränen in den Augen. Und das finde ich wirklich interessant. Ich habe da in dem Buch einiges dazu geschrieben. Die zeigen das an sehr häufig, was ich Resonanz nenne. Da ist etwas mit mir passiert. Ich nenne es Affizierung. Ich bin sozusagen nicht im Ressourcensammlermodus, oder instrumentell der Welt begegnet, sondern da hat die plötzlich, sie ist sozusagen durch den Panzer gedrungen und hat mit mir was gemacht. Das ist eine Seite dessen, was ich als Resonanzerfahrung beschreibe. Ich nenne das auch eine Verflüssigung der Weltbeziehung, weil man da plötzlich wieder auf dem Spiel steht, weil man sich verändert und transformiert. Und deshalb ist Verflüssigung bei Tränen natürlich besonders naheliegend. Da stimmt, glaube ich, das Metaphorische und das Tatsächliche überein. Gut, also, was ich sagen will, ist, dass ich glaube, wir müssten, oder das ist meine Hauptthese, weg von der Idee, dass man durch Akkumulation von Weltmöglichkeiten zum guten Leben kommt, und uns mehr hinwenden auf die Frage, welche Art von Bezogensein ist es eigentlich, die uns die Leben gelingen lässt. Deshalb nenne ich das eine Soziologie der Weltbeziehung, weil ich glaube, die Frage des gelingenden oder misslingenden Lebens ist eine Frage dessen, wie wir auf Menschen bezogen sind, mit denen wir umgehen, wie wir auf die Dinge bezogen sind, auf Bücher, selbst auf Mikrofone oder auf, egal mit was sie umgehen, ich sage gleich nachher noch was dazu, aber auch, wie sie auf sich selbst bezogen sind. Ja, die Art und Weise, wie wir in die Welt gestellt sind, könnte möglicherweise die Antwort liefern. Dann wäre also und meine Antwort lautet dann, Sie hatten das schon eingangs erwähnt, Resonanzbeziehungen, resonante Beziehungen, bei denen Sie vielleicht sagen, da hat mich was berührt oder bewegt, das sind möglicherweise das, mit deren Hilfe wir einen Sinn dafür gewinnen können, was eigentlich Leben gelingen lässt. Aber zunächst mal ist Resonanz, meistens leuchtet es Leuten erstmal intuitiv ein, klingt gut, ja, klingt irgendwie so, als könnte es interessant sein, aber die Frage ist, wie genau können wir die definieren? Können wir die wirklich als sozialphilosophische Kategorie etablieren? Ich will vielleicht mal drei Annäherungen probieren, wo, wenn wir damit durch sind, wissen wir schon das meiste, was wir wissen müssen. Wie bin ich auf den Resonanzbegriff gekommen? Also es gibt eine philosophische Tradition, die mit Charles Taylor zu tun hat, über den ich geschrieben habe, und mit Axel Honneth, der mein Doktorvater war. Er vertritt nämlich eine Theorie der Anerkennung. Er sagt, na, Leben gelingt da, wo wir Anerkennungserfahrungen machen. Ich hole mir mal was zu trinken. Also Axel Honneth sagt irgendwie, naja, wenn ich mir Menschen angucke, auch gerade im Blick auf ihre sozialen Beziehungen, dann stelle ich fest, dass eigentlich ich alles als Kampf um Anerkennung erklären kann. Wobei das eigentlich vor allen Dingen dann Plausibilität gewinnt, wenn man das Gegenteil nimmt. Er sagt, wir haben eine sehr starke Angst vor Missachtungserfahrungen. Ne? Aus diesen beiden, wir suchen nach Anerkennung und versuchen Missachtung zu vermeiden. Und daraus kann ich eigentlich menschliches Leben erklären und auch, wann wir glauben, dass unser Leben gelingt. Wobei er dann sagt, Charles Taylor sagt sowas Ähnliches. Anerkennung hat mindestens drei Dimensionen. Erstens, Menschen müssen geliebt werden. Wir müssen uns als Menschen geliebt erfahren. Das tun wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, als Kinder bedingungslos geliebt zu werden von den Eltern. Nicht, weil wir eine besondere Leistung erbringen oder so, sondern weil wir so sind, wie wir sind. Wenn wir diese Erfahrung nicht machen, wird das schwierig. Ich glaube nicht, dass dann alles verloren ist, aber das ist ein Problem. Wir suchen aber natürlich Liebesbeziehungen auch in intimen Beziehungen, in Partnerschaften. Da soll es jemand geben, der mich so liebt, wie ich bin. Aber auch in Freundschaften. Freunde sind anders als Bekannte. Ja, dadurch sind sie unterschiedlich, dass wir ihnen auch unsere schwachen Seiten zeigen können. Ja, wir verlieren sie da deshalb nicht. Und sie dürfen auch widersprechen und uns kritisieren, weil wir davon ausgehen oder die Erfahrung gemacht haben, dass sie uns als Person lieben oder mögen. Und außerdem sagt Hornet, gibt es eine zweite Kategorie des Geachtetseins. Wir wollen als Rechtssubjekte und als moralische Subjekte geachtet und anerkannt werden. Und wir wollen wertgeschätzt werden für das, was wir tun. Für die Arbeit, auch für sowas wie unser Aussehen oder für Positionen, wenn sie für irgendwas werben. Und ich dachte immer, das glaube ich, es stimmt. Also vor allen Dingen auch, wenn man es kombiniert damit, dass wir nicht missachtet werden wollen. Ja, Furcht davor zu haben, keine Freunde zu haben. Bei Jugendlichen ist das nämlich ganz stark. Ich glaube, auch das haben wir soziologisch möglicherweise nicht genügend im Blick. Oder niemanden finden, der mit einem das Leben teilen will, ist ein zentraler Punkt für menschliches Leben. Aber auch Wertschätzung zu erfahren oder Achtung zu erfahren und in diesen Kategorien nicht missachtet zu werden, ist zentral. Aber ich dachte immer, ich finde das plausibel, aber es erklärt nicht alles. Es gibt Sehnsucht, es gibt Sehnsüchte und vor allen Dingen gibt es Erfahrungen, die ich einfach nicht in die Begriffe von Anerkennung und Missachtung fassen kann. Und das sind zum Beispiel intensive Naturerfahrungen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie in den Wald gehen oder auf Berge steigen oder ans Meer oder in die Wüste wandern gehen, aber wenn Sie etwas davon tun oder übrigens auch einen kleinen Gemüsegarten haben oder so, ne? Da suchen sie da nicht Anerkennung. Also ich glaube, es wäre einfach falsch. Also ich weiß nicht, ob die Schrebergartenkolonie, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo besonders hohe Anerkennung genießt, aber ich glaube nicht, dass es das irgendjemand macht, weil er dafür Anerkennung kriegt, ja, sondern weil da geht es um eine andere Form des in der Weltseins geradezu. Und das gilt besonders, wenn sie sagen, ich muss ins Grüne, ich muss in den Wald. Dann nicht, weil sie als Waldläuferin oder so Anerkennung suchen, sondern da geht es um was anderes. Und Ähnliches gilt für die Musik. Ja, eigentlich dachte ich, meine Güte, aber ich höre nicht die Musik, die ich höre. Eigentlich erfahre ich dafür eher Missachtung und oft erzähle ich auch niemandem davon, weil ich gesehen werden will, sondern da passiert was mit mir. Eigentlich dachte ich immer, es ist meine Nabelschnur zum Leben. Das denke ich bis heute noch. Und das geht nicht auf Anerkennung. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, dass selbst in sozialen Beziehungen, nehmen wir mal an, sowas wie diese Vortrags- plus Diskussionsveranstaltung, Anerkennung ist, wenn wir uns wechselseitig wertschätzen. Also von mir aus, ich weiß nicht. Also ich meine, oder überhaupt in einem Dialog, wenn man sich völlig durchsetzt. Ne, da könnte man sagen, ich habe die höchste Form der Wertschätzung erfahren. Aber es ist was anderes. Es gibt ein anderes Moment, wo man merkt, deshalb heißt der Untertitel von dem Buch, wenn es im Klassenzimmer knistert. Ne, da geht es nicht darum, sich irgendwie durchzusetzen oder geliebt zu werden oder so, sondern wenn man merkt, da bewegt sich plötzlich was, da kommt was in Gang. Eigentlich sieht man an diesem, auch bei so etwas, also vielleicht sitzen Sie hier und haben das Gefühl, ich habe mich verirrt, ja, ich weiß nicht. Übrigens, mein Dank gilt auch Ihnen, dass Sie an einem Freitagabend sozusagen Ihre Zeit opfern und hierher kommen, damit ich was lernen kann, finde ich wirklich super. Aber vielleicht stellen Sie fest, Sie hatten ganz was anderes erwartet. Das kann gut sein, ja. Und man kann durchaus in so einem Kontext Entfremdungserfahrungen machen, dass man nämlich denkt, meine Güte, ja, Vorträge eignen sich dafür super. Also. Das sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, was der da vorne faselt, ja. Und die Leute um mich herum finde ich auch komisch. Und dann vielleicht haben sie das Gefühl, die mögen mich nicht und ich mag sie nicht. Das sind manchmal Kleinigkeiten, dass einer grüßt oder irgendwie ein bisschen freundlich Platz macht oder so, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, da bin ich irgendwie willkommen, da kann ich, da gehöre ich dazu. Da passiert sowas wie Einschwingen. Und manchmal hat man eben das Gefühl, da bewegt, das geht mich was an, das sagt mir was. Da muss man sich nicht mehr zwingen zuzuhören, sondern dann passiert es von alleine. Dann hat man eine Form von Resonanzmomenten. Und das ist meiner Ansicht nach auch nicht auf Anerkennung zu reduzieren. Also meine erste Annäherung lautet: Resonanz ist eine dynamische Kategorie, nicht ich schätze Sie, Sie schätzen mich, sondern zwischen uns passiert etwas. Ja. Da ist etwas dazwischen passiert. Nicht A schätzt B und B schätzt A oder A liebt B und B liebt A, sondern als Prozess passiert was zwischen den Menschen. Also lautet meine erste Annäherung, Resonanz ist mehr als Anerkennung, weil sie zum Beispiel ästhetische Beziehungen, Naturerfahrungen, religiöse Erfahrungen, Kunsterfahrungen, sogar Arbeitserfahrungen, die Erfahrungen, die sie machen, wenn sie sich mit dem Material auseinandersetzen, in einer anderen Weise fassen kann als Anerkennung. Und das Zweite ist, ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, ich habe ja gesagt, ich bin auf den Resonanzbegriff durch die Beschleunigungstheorie gekommen. Und bei der Beschleunigung hatte ich irgendwie das Gefühl, also es ist einfach falsch zu sagen, Beschleunigung ist schlecht und Entschleunigung ist gut. Ich habe schon Zweifel daran angemeldet, ob Entschleunigung immer gut ist. Ich will aber auch nie sagen, dass Beschleunigung immer schlecht ist. Die These lautete, Sie haben den Buchtitel erwähnt, Beschleunigung ist dort problematisch, wo es zur Entfremdung führt. Und was ist Entfremdung? Entfremdung ist ein Zustand, was ich gerade beschrieben habe. Ja, Sie können sich vielleicht hier entfremdet fühlen, dass Sie sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja, also eigentlich, das bringt mir gar nichts. Es langweilt mich zu Tode, ich kann nur gerade schlecht raus. Und vielleicht ist es auch bei Ihrer Arbeit so, Entfremdung von der Arbeit, da würden Sie sagen, ja, ich habe schon einen Job, ja, aber eigentlich, er sagt mir nichts, ja, es ödet mich an. Ich kann meine Kollegen nicht mehr sehen, immer die gleichen dumpfen Gesichter und Sprüche und so. Ja, ich habe diese Arbeit, aber sie ist sozusagen tot für mich oder ich bin tot für sie. Und sie können auch von ihrer Familie entfremdet sein, wenn sie morgens am Frühstückstisch sitzen und sich fragen, was sie mit den Leuten eigentlich zu tun haben, außer dass sie für sie sorgen müssen und vielleicht ihnen kochen und das Geschirr wegräumen oder so. Das sind Formen sozusagen, die man schon als Entfremdung beschreiben kann. Rahel Jeggi, meine Kollegin, sagt, das sind Beziehungen der Beziehungslosigkeit. Ich habe zwar formal gesehen eine Aufgabe, einen Job, eine Position, aber sie berühren mich nicht, sie bewegen mich nicht. Ich bin eigentlich völlig beziehungslos dazu. Also habe ich mich gefragt, und ich glaube, dass man Entfremdung ein notwendiger Begriff ist, wenn wir über gelingendes Leben nachdenken wollen. Aber die Frage ist, war und ist, was ist eigentlich das Gegenteil von Entfremdung? Wie beschreibe ich denn einen Zustand der Nicht-Entfremdung? Und da hat sich, glaube ich, die Sozialphilosophie und Theorie die Zähne ausgebissen, weil, und deshalb ist der Entfremdungsbegriff da eigentlich aus der Mode gekommen, weil wir nicht sagen konnten, was nicht entfremdet ist. In der marxistischen Tradition hat man lange gedacht, die wahre Natur des Menschen, ne, da war die These, ein Fließband führt zur Entfremdung, weil es gegen die Natur des Menschen ist. Aber das ist echt schwierig mit der Natur des Menschen. Übrigens, ich meine, so ein Setting ist auch super gegen die Natur des Menschen. Ja, da ist nichts mehr, was der Natur des Menschen entspricht. Trotzdem können wir hier vielleicht gelingende Momente von dem haben. Also jedenfalls, die Natur des Menschen eignet sich nicht, weil wir sehr veränderbare Wesen sind. Also ist der Begriff der Authentizität an die Stelle gerückt. Ja, nicht entfremdet sind wir, wenn wir authentisch sind, wenn wir ganz wir selbst sein können. Mit dem Begriff habe ich lange Zeit in dem Taylor-Buch eigentlich auch gearbeitet und inzwischen kommt er mir aber auch nicht mehr besonders plausibel vor, weil wir manchmal ja gerade Erfahrungen machen, wo wir nicht entfremdet sind, wo wir was ganz anderem begegnen. Ja, ich bin vielleicht der Schwarzwaldbub, der noch nie in der Stadt war und dann zu sagen, und deshalb kann ich in Berlin nicht authentisch sein, ist irgendwie Quatsch. Ja? Also man kann mit einem was ganz Fremden in Berührung kommen und sich dabei auch verändern. Ja, nicht so, wie ich immer gewesen bin, sondern plötzlich lerne ich was Neues kennen. Und trotzdem wäre es falsch, das als Entfremdung zu beschreiben. Also Authentizität, die geht, glaube ich, auch nicht. Und dann ist als letzter Kandidat, der ist immer noch in Mode, der Begriff der Autonomie gerückt. Nicht entfremdet bin ich, wenn ich selbstbestimmt bin. So, das passt mir auch nicht, weil ich nämlich glaube, eigentlich ist Selbstbestimmung ein Bestandteil von Entfremdung. Ja, weil Sie nämlich jetzt bloß sagen würden, ich bin hier entfremdet vielleicht, wenn und obwohl sie freiwillig hierher gekommen sind. Ich meine, wenn sie jemand gezwungen hat, wenn sie ihnen jemand eine Knarre an den Kopf hält, dann geht es ihnen vielleicht schlecht, aber das würden wir nie als Entfremdung beschreiben. Ja? Ich meine, entfremdet sind wir, wenn wir aus freien Stücken etwas tun, was wir nicht wirklich tun wollen. Also würde ich sagen, Autonomie, also Selbstbestimmung ist eigentlich ein Teil von Entfremdung. Aber ich würde auch noch das Gegenteil sagen, dass wir nämlich ganz häufig und das scheint mir besonders interessant, Momente des Gelingens dort haben, wo wir Autonomie, also Selbstgesetzgebung, Selbstbestimmung verlieren. Da, wo sie plötzlich von etwas überwältigt werden, wo sie dann sagen, also Menschen sagen nämlich die Geschichten, von denen ich vorher gesagt habe, dass sie mir vielleicht erzählen, wenn ich sie frage, was im letzten Jahr das Gelingende war, da würden sie ganz häufig sagen, und ich konnte nicht anders. Ich hatte diesen wichtigen Termin, aber ich musste da einfach stehen bleiben. Ne? Eigentlich ist es gerade Autonomieverlust. Also will ich sagen, der Gegenbegriff zur Entfremdung ist weder die wahre Natur des Menschen, noch die Authentizität, noch die Autonomie, sondern die Resonanz. Also Resonanz soll an diese Stelle rücken. Ich fühle mich dann nicht entfremdet, wenn ich plötzlich so mit etwas in Berührung komme, dass, und das sind schon meine beiden Definitionsmomente von Resonanz, dass ich plötzlich das Gefühl habe, da spricht etwas zu mir, das spricht mich an. Ich nenne das Affizierung von affickere oder ad facere, etwas erreicht mich, berührt und bewegt mich. Da geht etwas durch den Panzer oder die Schale durch und bringt mich zum Schwingen oder in Bewegung. Aber es gibt auch die andere Seite, die notwendig zur Resonanz ist. Ich antworte darauf. Ne? Also die Geschichte würde in der Regel bei Ihnen dann so weitergehen, dass Sie dann etwas getan haben. Und diese Resonanz muss gar nicht immer positiv sein, aber Sie haben reagiert auf diese andere Sache. Ich versuche das mit dem Begriff der Selbstwirksamkeit zu beschreiben. Und damit komme ich zu meiner dritten Annäherung. Ich habe nämlich beschlossen, kein PowerPoint mitzubringen. Führt zur Entfremdung. Nee, manchmal mache ich es. Manchmal mache ich es so, das hilft auch, aber nicht immer. Aber stattdessen hier ein kleines Experiment Ihnen vorzuführen. Ich hoffe, das funktioniert. Es gibt hier immer das Risiko des Vorführeffektes. Es geht manchmal und es geht nicht. Ich beschreibe Ihnen, was ich tun werde. Also ich habe ich habe da tatsächlich, der Resonanzbegriff hat das große Problem, dass er so esoterisch klingt. Inzwischen verstehe ich übrigens auch, wieso das so ist, weil ich schon sagen würde, dass das, was wir unter Esoterik verstehen, ganz stark von Resonanzvorstellungen lebt. Ja, zum Beispiel Astrologie oder so ist eine reine Resonanztheorie. Also irgendwie sind die Bewegungen der Planeten da mit meinem Körperorganen und sogar meiner Psyche, meinem Schicksal verbunden. Das ist eine Resonanz. Es ist ja nicht irgendwie eine Kausalwirkung, aber es gibt einen inneren Zusammenhang. Also wenn Menschen an Astrologie glauben oder Edelsteine oder so, ja, da gibt es eine geheime Korres da gibt es geheime diese Korrespondenzen, die esoterische Theorien immer annehmen. Das sind alles Resonanzwirkungen oder auch ein Geistheiler, ja, der irgendwie, ich weiß nicht, die Hände aushält und dann gibt es da irgendwie Strahlen von den Händen zu den Organen. Alle esoterische Ideen, alle vielleicht nicht, aber vielleicht doch alle. Also die meisten, die ich kenne, operieren eigentlich mit Resonanzvorstellungen. Und ich finde, das hat im Umkehrschluss die für mich unangenehme Folge, dass man denkt, Resonanz ist ein esoterischer Begriff. Und das finde ich, ist er eben nicht. Also die Resonanz kann man ganz sauber physikalisch definieren, das will ich Ihnen vorführen, mit zwei Metronomen. Da ist keine Magie im Spiel. Aber ehrlich gesagt, es sieht fast aus wie Magie. Also wir haben zwei Metronome, die lassen wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Die sind, ehrlich gesagt, Sie können sie wahrscheinlich gar nicht genau gleich einstellen, aber wenn Sie das versuchen, dann wird das Experiment ein bisschen schwieriger. Die sind jetzt leicht unterschiedlich eingestellt. Wenn ich die auf eine normale, wenn ich die auf eine feste Oberfläche zum Beispiel hier draufstellen würde, dann würden die halt unabhängig voneinander ticken. Ich würde sagen, jedes hat seine eigene Frequenz oder seine eigene Stimme, wie ich metaphorisch sage. Würde. Ja, die haben ihre Eigenlogik. Und da würde das Schnellere, weil eins ist immer ein bisschen schneller als das andere. Ich habe es jetzt aber auch dezidiert ein bisschen unterschiedlich schnell eingestellt, dann funktioniert es besser. Also das Schnellere holt das Langsame irgendwann ein, dann sind sie was weiß ich, für 10 Sekunden oder so im Gleichklang und dann überholt das Schnellere das Langsamere, dann geht es wieder auseinander. Ist logisch und da passiert nichts Besonderes und das hat auch nichts mit Resonanz zu tun. Wenn ich sie aber auf diese, ach ich erzähle sie Ihnen erst und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn ich Sie auf diese komplizierte Konstruktion stelle, ist eigentlich gar nicht kompliziert, können Sie wirklich zu Hause gerne nachprüfen. Man braucht nur zwei Cola-Dosen oder zwei Dosen. Das ist ja im Moment gerade ein bisschen schwierig. Ich bin nicht sicher, ob es mit diesen länglichen Dosen, die gerade überall erhältlich sind, auch funktioniert. Ich habe nur noch so Paulaner Malzbierdosen gefunden, diese kleineren Dosen sind. Wenn man ein biegbares Tablett da drauf stellt und die beiden Metronome da drauf stellt, dann passen Sie auf, was passiert. Lenkt die gegeneinander aus. Das heißt, die sind jetzt also überhaupt nicht im Einklang, sondern im Gegenklang. Aber Sie sehen, sie sind hinreichend verschieden.
Können Sie mal wieder die Spule flach?
Ja, mache ich. Ja, das dauert ein bisschen, das ist das Schnellere. Sie sehen, die sind wirklich unterschiedlich schnell eingestellt. Die Frage ist jetzt, ob sich das Ganze bewegt. Ja, tut es ja. Also zuerst, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ein Wunder, eindeutig. Ja, vielen Dank. Also wenn Sie mir jetzt glauben, dass Sie... Nee, hallo? Doch, wir sind im Gleichklang. Ja, stimmt, klar. Oder was? Aber das Erstaunliche ist es halt wirklich erstaunlich, weil die unterschiedlich schnell eingestellt sind. Ja, und die kommen in eine Art von Gleichklang. Und was interessiert mich daran? Also warum es funktioniert, ist irgendwie klar oder ist vielleicht auch nicht klar. Aber es funktioniert deshalb, weil wir sozusagen, ja, also eigentlich geht es nicht, das eine ist schneller als das andere, aber die übersetzen ihre unterschiedlichen Bewegungen in diesen, ich nenne das sozusagen Resonanzraum, in die Bewegung des Tabletts. Das fängt ja an, sich zu bewegen. Und die Bewegung des Tabletts gleicht die unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus, ja, sodass die dann in Gleichklang kommen. Und was mich daran fasziniert, weil ich sage, oder ich schreibe das auch in dem Buch, Diese Art der Beziehung beschreibe ich als Resonanzbeziehung. Warum? Weil wir da sehen, die beiden, erstens mal, die haben ihre Eigenlogik, die sind nicht mechanisch gekoppelt. Wenn ich das eine schneller mache, wird das andere auch schneller. Ja? Die sind ja im Prinzip nicht direkt linear, kausal so miteinander verknüpft wie die Achsen eines wie die Räder einer Achse oder so, sondern die haben beide ihre eigenen Stimmen, so würde ich das mal schreiben, oder ihre eigenen Frequenzen, würde man es akustisch beschreiben. Aber sie reagieren aufeinander. Ja, das eine wird von dem Schlag des anderen, von der Bewegung des anderen berührt. Aber es berührt auch seinerseits das andere. Ja? Sie erreichen sich wechselseitig und verwandeln daraufhin ihre Frequenz in ein gemeinsames Hin. Also Resonanz soll eine Beziehung sein, bei der zwei Entitäten, zum Beispiel zwei Menschen, so miteinander in Beziehung treten, dass sie wechselseitig berührt werden von dem, was der andere sagt oder tut. Und dieses andere kann zum Beispiel auch an der Stelle wird es ein bisschen schwierig, kann zum Beispiel ein Tier sein oder kann auch eine Melodie sein oder ein Berg oder so etwas. Also wir lassen uns von etwas affizieren und reagieren und antworten dann aber auch unsererseits darauf. Bei dem Beispiel ist es eben so, dass sie sich wechselseitig erreichen und das geht nur in einem entsprechenden, man braucht sowas wie einen entgegenkommender Resonanzraum. Ja, wenn Sie das auf Steinplatten stellen, dann passiert es eben nicht. Ja, also es hängt auch von den Kontextfaktoren ab, ob so etwas gelingt. Ja. Aber wir können daraus jetzt ableiten, was eine Resonanzbeziehung ist. Eine Resonanzbeziehung hat zwei Seiten. Etwas affiziert sie, das habe ich schon gesagt. Also bewegt, berührt, erreicht sie. Und sie reagieren darauf, ich habe das versucht sozusagen in ein bisschen spielerisch darzustellen, Affekt, von affickere, etwas berührt mich und ich reagiere darauf mit einer Emotion, nämlich von emovere, nach außen sich bewegen. Also wir haben eine doppelseitige Bewegung. Ich reagiere darauf auch mit etwas, was man dann Selbstwirksamkeitserfahrung nennt, nämlich das andere reagiert auch auf mich. Es steht mir nicht schweigend und stumm gegenüber, sondern ich kann eine Beziehung herstellen. Zum Beispiel, wenn Sie Geige spielen oder dann eben nicht, mit der Geige kriege ich immer Ärger. Ha, Rosa macht wieder bildungsbürgerliches Zeugs. Also Sie können auch Heavy-Metal-Gitarre spielen, die liebe ich übrigens auch. Also wenn Sie Heavy-Metal-Gitarre spielen, ja, dann stellen Sie genau das fest. Also dieses sozusagen die Musik, die dabei entsteht, berührt Sie und erreicht Sie. Und in manchen Momenten, übrigens kriegen Sie dann auch noch Resonanzen mit den Mitmusikern oder mit einem Publikum, aber vielleicht üben Sie im stillen Kämmerlein und Sie stellen fest, diese Musik, die ich da erzeuge, die berührt und bewegt mich, aber ich antworte darauf. Ja, ich kann die auch beeinflussen. Das hat diese Form der Resonanzbeziehung, Affekt und Emotion. Und sie hat aber zwei ganz wichtige zusätzliche Momente, nämlich erstens ein Moment der Unverfügbarkeit. Das hängt sozusagen in der Bewegung des Tabletts oder des entgegenkommenden Raums ab. Meine These ist, Sie alle kennen Resonanzerfahrungen. Ja, Sie sind berührt worden in dieser Form von Musik in Ihrem Leben vielleicht. Nicht jeder ist für Musik empfänglich. Oder von einem Roman. Deshalb lesen Sie übrigens. Ja. Warum lesen Sie Geschichten? Warum brauchen wir Geschichten? Oder warum gehen wir ins Kino? Weil uns das irgendwie berührt oder bewegt oder erreicht. Und wir antworten darauf in irgendeiner Form. Und wenn Sie nach Hause gehen und über den Film nachdenken oder wenn Sie sagen, ich muss diese Musik nochmal hören oder ich kaufe mir eine Konzertkarte oder sonst etwas. Also wir kennen diese Erfahrungen, aber wir wissen auch, dass sie auch in der Natur zum Beispiel, sie gehen in den Wald, in die Wüste, an die Berge, am Ozean. Am Ozean haben sie auch so ein Gefühl. Warum gehen die Menschen dauernd im Urlaub an die Meere? Ich wollte schon vor langem mal ein Projekt dazu machen. Was treibt uns immer ans Meer oder auf die Berge? Ich glaube, in beidem ist es eigentlich ziemlich klar, aber beim Meer ist es fast noch klarer. Man kann wirklich das physisch sehen. Das ist auch eine physische, ich glaube, Resonanz hat eine leibliche Seite. Darum geht mir das ganz, ganz wesentlich. Menschen stehen am Ozean anders da als in einer Wettbewerbssituation oder am Wühltisch vom Kaufhaus. Ich meine, das ist wirklich ganz buchstäblich. Sie können sich an sich selber fühlen. Am Ozean ist einfach eine andere Körperhaltung, es ist eine andere Form der Weltbeziehung, weil wir nämlich nur ganz schwer, vielleicht ist es irgendwie in unsere stammesgeschichtliche Erfahrung geschrieben, wenn die Wellen des Ozeans heranrollen, hat man irgendwie das Gefühl, man ist verbunden mit einer heranrollenden, sich bewegenden Welt, die irgendwas mit uns zu tun hat. Aber was ich sagen will, ist, dass wir es nie sicher sein können, dass diese Art von Beziehung sich einstellt. Manchmal sind sie vielleicht schlecht gelaunt oder sie sind gerade gekündigt worden oder ihre Lebensgefährte oder Gefährtin hat sich getrennt und dann gehen sie ans Ozean und dann haben sie eine Entfremdungserfahrung. Ja? Eigentlich passiert gar nichts. Und wenn sie zum Beispiel ein Lieblingslied haben, ja, und sagen, ah, ich weiß, da kommen mir immer die Tränen und dann spielen sie es jeden Tag immer um 12 oder so oder sie spielen es 5-mal am Tag. dann killen sie die Resonanz. Das meine ich mit Unverfügbarkeit. Ja. Man kann nie sicher sein. Sie können keine instrumentellen Bedingungen bauen, von denen sie aus sicher sein können, dass sich Resonanzbeziehungen einstellen oder herstellen und dass sie bleiben. Und man kann Resonanzen auch nicht einfach akkumulieren. Tatsächlich glaube ich, dass für die Philosophen, für die Art des Bauens meines Arguments, dieses Moment des Unverfügbaren, also dass ich es nicht sicher sein kann und dass ich es nicht strategisch herstellen kann, ganz wichtig ist. Auch weil sich das widersetzt der Steigerungslogik der Moderne. Man kann nicht einfach Resonanz steigern und akkumulieren. Ja? Wenn ich irgendwie feststelle, ich spiele es immer lauter oder immer häufiger oder ich gehe jetzt jeden Tag auf den Berg, dann kill ich sie dabei. Ja, das ist, dass man nicht Unverfügbarkeit. Und noch wichtiger ist mir, oder ich weiß nicht, ob es noch wichtiger ist, das zweite Moment ist, das erste besondere Moment ist, dieses erste Moment war affizieren und emovere, Selbstwirksamkeit erfahren. Ich erreiche auch die andere Seite und ich werde berührt. Das zweite ist Unverfügbarkeit. Ich kann es nicht mit Sicherheit herstellen und häufig stellt es sich auch ein, wenn ich es gerade weder erwartet noch geplant habe. Und drittens, da wo es zu einer Resonanzbeziehung kommt oder zu einer Resonanzerfahrung, hat es immer einen transformativen Charakter. Sie sind danach ein anderer oder eine andere. Ich bin da, also egal welches Beispiel Sie nehmen, ich bin diesem Menschen begegnet oder dieser Idee oder ich war in dem Konzert, wenn es Sie wirklich berührt und bewegt hat, gehen Sie als andere da raus, als Sie reingegangen sind. Auch falls Sie in einem Vortrag eine Resonanzerfahrung machen, ist das auch so. Hinterher haben Sie ein bisschen, das muss ja nicht dramatisch sein, nicht im Sinne von, ich ändere mein Leben, obwohl es das auch gibt. Das Rilke-Gedicht, Torso des Apoll, ist interessant, irgendwo, wo er sagt, und diese Statue sagt, du musst dein Leben ändern. Ja, das ist eine dramatische Resonanzerfahrung. Dieser Torso hat zu mir in einer Art und Weise gesprochen, wo ich feststellte, ich muss was anderes machen. Da sehen Sie auch dieses Emovere, ich reagiere da drauf. Aber ich glaube auch im Kleinen, dass Resonanzbeziehungen transformative Wirkungen haben auf beiden Seiten eigentlich. Also wenn Sie mit jemandem oder etwas in Resonanz treten, dann ändert sich das. An der Stelle kriege ich immer höllischen Ärger. Und da weiß ich noch nicht mal, ob ich die richtige Antwort habe, aber ich finde schon. Also weil dann sagen mir die Menschen mir, also Herr Rosa, so ein Unsinn. Weil sie sagen, man kann Resonanzerfahrungen auch mit Bergen machen. Ja schön, der Berg mag Sie erreichen und berühren und bewegen, aber Sie können mir doch nicht weismachen, dass der Berg sich hinterher ändert, weil er mit Ihnen in Resonanz tritt. Und da habe ich zuerst auch gedacht, na ja klar, muss ich irgendwie meine Theorie ändern. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also zum einen aus philosophischen Gründen, weil wenn man, ja, also sogar aus physikalischen Gründen, da würde ich meine, ehrlich gesagt, wenn man sich wirklich mit der Physik beschäftigt, also mit der sozusagen Teilchenphysik und auch mit der Astrophysik, dann kommt man ganz schön ins Grübeln, weil die sagen, naja, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit sind, also die lassen sich eigentlich gar nicht mehr richtig aufrechterhalten, ne? Aufgrund dessen, was man mit dunkler Materie und dunkler Energie kennt, aber auch aufgrund von zum Beispiel so etwas wie Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment, wo die sagen, irgendwie weder gibt es Zeit im absoluten Sinne noch Raum und dann ist man nämlich nicht mehr so sicher, ob der Berg wirklich tot ist. Aber eigentlich brauche ich gar nicht die Extremphysik, sondern ich nehme sowas wie Bruno Latour oder Philippe Descola, die halt sagen, wenn ich Kultur vergleichend mir anschaue, wie Menschen über Welt nachdenken und auf Welt bezogen sind, dann stelle ich fest, dass es ein Spezifikum unserer modernen wissenschaftlichen Weltbeziehung ist, zu sagen, da ist alles unresonant, tote Materie die da draußen. Ja. Es ist eben nun mal nur Felsbrocken da draußen. Aber der Witz ist, es gibt eigentlich auch keine Felsbrocken. Ja. Auch der Fels ist schon eine soziale Konstruktion. Deshalb würde ich eigentlich sagen, wir können gar nicht sagen, was die Welt wirklich ist. Wir können nur sagen, weil meine Soziologie ist eher eine phänomenologische, Welt soll für mich heißen, das, was mir begegnet. Und der Witz ist natürlich schon, der Berg, den ich bestiegen habe, ist tatsächlich ein anderer, wenn ich wieder runterkomme, als ich raufging, weil ich eine bestimmte Erfahrung mit ihm gemacht habe. Ich meine, Berg finde ich ein gutes Beispiel, weil das habe ich sozusagen nicht freiwillig gewählt. Da hat einer zu mir gesagt, Rosa, das ist Quatsch, na, der Berg reagiert nicht. Und dann habe ich ewig lang darüber nachgedacht und habe mich gefragt, was ist eigentlich ein Berg? Also zum Beispiel Sentis ist mein Lieblingsberg in der Schweiz. Aber natürlich gibt es den nicht irgendwie. Das ist ein Namen, den wir einer bestimmten Felsformation gegeben haben, die ich noch nicht mal sauber abtrennen kann, von wo der Sentis anfängt oder aufhört. Und das große Problem ist, ich kann den wahrnehmen, ich kann dem begegnen als eine Ressource oder als eine bedrohte Formation oder als eine touristische Attraktion. Alles das begegnet mir, wenn ich auf den Sentis steige. Und wenn ich mit ihm in irgendeiner Form, wenn ich da eine Resonanzerfahrung gemacht habe, dann ändert sich mein Bild dessen, was mir da begegnet. Ja, auf was er, wenn ich das nächste Mal raufsteige, steige ich genau genommen auf einen anderen Berg. Oder mir hat mal ein Journalist gesagt, danach habe ich beschlossen, ich halte ja an dieser erstmal kontraintuitiv erscheinenden Idee fest. Da haben wir nämlich, der hat gesagt, ich habe ihr Resonanzbuch gelesen und ich finde, ihre Resonanztheorie hat mit mir resoniert. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die ändert sich nicht, weil du sie gut findest. Und aber dann, und naja, das habe ich sozusagen selbstkritisch gedacht. Aber dann sind wir in dem Gespräch dazu gekommen und ich finde, der hatte komplett recht. Er sagt doch, also Resonanz ist Anverwandlung. Ja? Ich verwandle mir ihre Theorie an und dann schreibe ich sie in meinem Aufsatz oder erzähle sie meiner Freundin und dabei ist sie natürlich eine andere. Das, was die Resonanztheorie ist, ändert sich durch diesen Anverwandlungsprozess und ich finde, das ist komplett richtig. Also würde ich daran festhalten, es ist ein westliches Spezifikum, das eigentlich unsere Welterfahrung sogar widerspricht, zu denken, eigentlich ist alles tot und stumm. Also es ist so, habe ich auch in dem Buch versucht zu sagen, eine Besonderheit, die vielleicht Teil des Problems ist, ist, dass wir denken, es ist alles schweigendes Universum. Das Einzige, was resonant ist, sind Menschen. Das kann so sein oder kann nicht so sein. Ich möchte über die Welt an sich gar nichts aussagen, sondern nur über die Art und Weise, wie wir Dinge erfahren. Berge, Bücher, uns selbst, unseren Körper. Und da würde ich sagen, das, was mir begegnet als Welt, ändert sich in Resonanzbeziehungen. Ich finde, damit ist die Theorie eindeutig gerettet. So. Was mir jetzt noch wichtig ist, ist zu sagen, eigentlich auch gegen dieses Beispiel mit dem Metronom, das hat einen großen Nachteil, dass es nämlich die Idee erzeugt, Resonanz wäre Einklang. Ja, die bewegen sich dann in vollkommenem Einklang. Und das ist eigentlich falsch, deshalb würde ich sagen, mich interessiert nicht der Endzustand, sondern der Weg dahin. Also man kann das unterscheiden mit dem Begriff Synchronresonanz. Am Ende sind die eine Art von Synchronresonanz, ja, in einem völligen Einklang. Aber in sozialen Beziehungen, überhaupt in unserem Weltverhältnis geht es nicht. Ich glaube eigentlich, das ist gar keine wirkliche Resonanz mehr. Resonanz ist dem Begegnen eines anderen als anderen. Und das kann durchaus irritierend sein. Das ist Widerspruch. In einer Diskussion zum Beispiel, wenn wir alle vollständig einer Meinung sind, brauchen wir gar nicht mehr reden. Die Resonanzbeziehung, die baut sich gerade über Widersprechen auf, über das gemeinsame Suchen, über das Resonanz ist, wenn die noch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gehen, aber sich wechselseitig berühren. Also Response, Resonanz. Für mich heißt Resonanz nicht Konsonanz oder Harmonie. Ich hab mir einen abgebrochen, wie man sagen würde in dem Buch, zu sagen, dass Resonanzwirkungen eigentlich in gewisser Weise Entfremdung voraussetzen. Da muss es nicht Anverwandeltes geben. Etwas begegnet mir, das mit einer eigenen Stimme spricht, das nicht ich bin. Ich höre nicht mich nochmal, weil sonst habe ich nur ein Echo und keine Resonanz, sondern ich höre ein anderes, mit dem ich aber in eine Beziehung trete, in eine transformative Beziehung, die mich verändert und auch den anderen dort dann verändert. Gut, an der Stelle, das wäre dann der Grund, ach nein, das lasse ich jetzt weg. Die Frage wäre, ich habe es schon angedeutet, welche Arten von Resonanzen es in dieser Hinsicht gibt. Ich glaube, es gibt mindestens drei Dimensionen, ich habe das versucht, als drei Dimensionen zu unterscheiden. Das eine nenne ich horizontale Resonanzbeziehungen zwischen Menschen. In Liebe, in Freundschaft machen wir solche Erfahrungen. Ich glaube aber, dass Demokratie letzten Endes ein Resonanzversprechen trägt, birgt. Das übrigens vielleicht momentan massiv unterlaufen wird, was zu politischer Entfremdung führt. Warum? Weil was macht Demokratie ganz buchstäblich? Sie gibt jedem und jeder eine Stimme. Bei dem Begriff der Stimme sind wir eigentlich schon in dem resonanztheoretischen Feld. Und diese Stimme können Sie hörbar machen und Sie erleben darauf sozusagen eine Antwort, weil nämlich die Institutionen, die Gesetze und Regeln, unter denen wir leben, uns nicht nur feindlich gegenüberstehen oder gleichgültig, sondern sie reagieren auf uns. Wir schaffen die gemeinsame Welt im Konzert eines sich wechselseitigen Hörens und Antwortens. Das wäre Resonanzdemokratie, den anderen zu hören und darauf zu antworten in einer Art und Weise, die uns beide verändert, weil sie etwas Gemeinsames schafft. Und wenn wir uns die gegenwärtige politische Kalamität angucken, von der ich glaube, dass sie dramatisch ist, wirklich, dann finde ich, dass wir sehen, dass wir zwei Probleme sehen. Erstens, das, was die Trump-Anhänger und die Brexit-Anhänger und die AfD und Pegida-Anhänger bewegt, ist ja ganz häufig das Gefühl, wir wollen wieder gehört werden. Ja, hört und seht uns endlich. Von mir aus in dem Beruf, wir sind das Volk oder so. Aber Sie können wirklich in der politischen Kulturforschung sehen, dass die sagen, die Politik ist komplett abgehoben. Die sieht uns nicht, die hört uns nicht, die nimmt uns gar nicht mehr zur Kenntnis. Das ist Resonanzverlust. Ja, wenigstens das Gefühl, ich erreiche die Welt nicht mehr und sie steht mir schweigend und feindlich gegenüber. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass man dann denkt, für diese Art der Entfremdungserfahrung, daran sind die Fremden schuld. Ja, die 3 oder 5 oder 17, die da laufen. Ich könnte ganz viel darüber sagen, aber ich lasse es. Ich will noch was anderes sagen. Ich finde, dass wir Demokratie als Resonanzinstrument verlieren, sehen wir auch in der Art und Weise, wie da wechselseitig die politischen Lager mit sich umgehen, bei Brexit, bei Trump oder hier in Deutschland. Weil auf der einen Seite haben wir die Anhänger von AfD und Pegida, die sagen, diesen blöden Gutmenschen zeigen wir es. Ja, die heißen ja nicht zufällig Wutbürger, jedenfalls in verschiedenen Ausprägungen, wo es eigentlich darum geht, den anderen niederzubrüllen. Und die Nicht-AfD oder Pegida oder sonst wie Anhänger, die sehen auf der anderen Seite nur Rassisten und Faschisten. Auf beiden Seiten geht es eigentlich nicht um Hören und Antworten, sondern um, um empören und niederbrüllen. Deshalb glaube ich wirklich, der Resonanzprozess in der Demokratie ist in gewisser Weise beschädigt. Also was ich sagen will an der Stelle ist, ich glaube, Resonanz hat eine horizontale Dimension und die ist intersubjektiv zwischen Menschen in Liebe, in Freundschaft, in Politik. Zweitens, es gibt aber auch Resonanzen stofflicher Art zu Dingen. Ich habe das schon gesagt, ein Buch kann uns berühren, bewegen, eine Musik kann uns berühren oder bewegen, aber auch ein Bild oder eine Landschaft, ja, ein Berg oder ein Ozean, habe ich schon gesagt, gibt auch andere, ein Baum, ein blühender Baum zum Beispiel oder ein Tier natürlich. Bei Tieren sind wir schon nicht mal, weiß ich gar nicht, ob das diagonal oder horizontal ist, ist irgendwie dazwischen. Aber ich finde, eine ganz wichtige, was ich diagonale Resonanzachse, also eine Achse zu den Dingen nenne, ist Arbeit. Was erstaunlich ist, Arbeitssoziologen stellen immer wieder fest, selbst in Jobs, auf die sie mit Verachtung gucken, die Soziologen häufig, was ich ihnen vorwerfe, nämlich sogenannte Fließbandjobs oder so oder bei einer Fastfood-Kette oder so, selbst Menschen, die dort arbeiten, sagen in aller Regel, dass sie gerne arbeiten. Ja? Arbeit ist eine Quelle der Freude und ich finde das nicht erstaunlich, weil egal, was wir tun, wir arbeiten uns an etwas ab. Und mit diesem Etwas können wir ganz, ganz häufig in Resonanz treten. Arbeit ist eine zentrale Quelle, eine Achse von Resonanzbeziehungen. Das kann zum Beispiel der Teig sein, den ein Bäcker bearbeitet. Ja, jeder Bäcker wird Ihnen sagen, das Ding hat sowas wie eine eigene Stimme. Ja, obwohl ich es jedes Mal gleich mache, wird das Brot immer irgendwie anders. Ja, ich erlebe Selbstwirksamkeit. Mein Handeln hat einen Einfluss darauf. Aber da begegnet mir auch was Widerständiges. Etwas, was mit eigener Stimme spricht. Und das ist genau das, was die Gärtnerin zu den Pflanzen sagt. Und der Lehrer über die Schüler und der Arzt über die Organe. Und wenn Sie Wissenschaftler oder Student oder Journalistin sind, dann ringen Sie an Texten sich ab. Wenn man einen Text schreibt, kann man genau diese Erfahrung machen. Das Ding sagt irgendwie was anderes, wie das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, immer. Ja. Das spricht was mit. Und indem ich daran arbeite, merke ich, wie es zu dieser transformativen Erfahrung kommt. Am Ende denke ich anders, als ich gedacht habe, bevor ich den Text geschrieben habe. Also Arbeit sozusagen stiftet diagonale Resonanzachsen, Bildungsprozesse übrigens auch. Aber jetzt haben wir zwei Achsen zwischen Menschen zu den Dingen. Ich glaube, es gibt auch so etwas Drittes, nämlich ein Resonanzverlangen zur Welt als solcher. Da scheint mir der Jaspersche Begriff des Umgreifenden relativ wichtig zu sein. Und William James begründet so religiöse Erfahrungen. Also ich glaube, Menschen brauchen einen Sinn. Sie brauchen nicht, sie entwickeln sowieso einen. Einen Sinn dafür, wie sie mit dem Leben oder der Welt oder der Existenz oder wie immer sie das nennen, als Ganzer verbunden sind. Ja, was steht uns da als Welt gegenüber? Ich glaube wirklich, bevor wir ein Subjektbewusstsein und ein Weltbewusstsein haben, bei Merleau-Ponty, dem Phänomenologen, finden Sie das schön ausgedrückt, der sagt, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Das ist die erste Erfahrung. Bevor sich dieses, was da ist, in ein Subjekt und eine erfahrene Welt ausdifferenziert, gibt es diese Wahrnehmung, da ist etwas. Und die Frage, glaube ich, ist, was liegt am Grund dieser Existenz oder des Lebens oder des Daseins in der letzten Realität, hinter den Dingen oder den Menschen oder drunter? Was ist meine Grundbeziehung zum Leben? Und William James sagt, die religiöse Erfahrung, ob sie jetzt religiös sind oder nicht, ist ihre Grundstellungnahme zum Kosmos oder Universum als Ganzes. Und Jasper sagt, wir brauchen diesen Sinn zum einem Umgreifenden. Und ich glaube, das erklärt, warum Religion so wirkmächtig ist und auch immer noch viel Kraft erzeugen kann, im Positiven wie im Negativen, weil wenigstens unsere monotheistischen Religionen, vielleicht alle, da bin ich mir nicht sicher, ich würde sagen alle, aber ich kenne nicht alle, zum Beispiel indigenen Religionen, aber christliche Religion, jüdische Religion, auch der Islam, lebt, glaube ich, von der Idee zu sagen, an der Wurzel unseres Seins, hinter und unter der Welt, aber ich glaube wirklich einfach, die beste Formulierung ist, an der Wurzel unserer Existenz liegt ein Resonanzgeschehen. Jemand, der dich hört und sieht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, zum Beispiel heißt es in der Bibel. Ja, das ist diese Idee des Resonanzmomentes. Da ist meine Beziehung zum Leben oder zum Kosmos ist eine Resonanzbeziehung. Diese Erfahrung begründet, glaube ich, Religion. Ich sage nicht deshalb, dass die richtig sei. Bei Camus finden wir und bei Nietzsche übrigens auch. Nietzsche finde ich hervorragend und dramatisch dafür, dass er sagt, er würde nur noch einmal gerne die geliebte Stimme des Kosmos hören, aber er weiß, dass es Illusion ist. Und Camus sagt, wir Menschen können nicht anders, als in die Welt hineinzurufen und zu schreien, aber wir erfahren nur ihr Schweigen zurück. Und zu erkennen, dass uns die Welt unverstanden und sogar schweigend und feindlich gegenübersteht, ist die Geburt des Absurden. Und ich verfüge über keinerlei Mittel als Soziologe oder sonst wie, um zu sagen, ja, Camus hat recht oder Buber, der sagt, nein, am Grund unserer Existenz liegt eine Antwortbeziehung. Wer von den beiden recht hat, das kann man nicht kognitiv entscheiden. Aber ich glaube, dass es eine Sehnsucht danach gibt, zur Existenz als Ganzes in Resonanzbeziehungen zu treten. Und die Moderne kennt jenseits der Religion andere Medien oder Formen der Vermittlung zu, oder der Vergewisserung einer Resonanzbeziehung zum Leben insgesamt. Weil viele Menschen, die gar nicht religiös sind, würden sagen, oder haben eine Idee von der Natur. Ich finde es übrigens unglaublich, wie weit das geht, selbst wenn Menschen es explizit leugnen würden. Also nochmal, die Natur, dass es sowas wie eine Stimme der Natur gibt oder eine Sphäre der Natur, deren Teil wir sind, die auch hinter unserem Rücken operiert. Das finden Sie zum Beispiel in solchen Formulierungen wie, die Natur weiß sich schon zu helfen oder die Natur findet schon Wege, einem gesund zu machen oder sie weiß, wie man Kinder gebiert oder es gibt ganz viele Vorstellungen, wo man sieht, ja, wir haben so eine Vorstellung davon, dass die Natur eine Art von Resonanzsphäre für Menschen sein können. Ich glaube zum Beispiel, in der Besorgnis von Deutschen gegenüber manipulierten Lebensmitteln lebt genau sowas mit, dass im Unbehandelten, das was direkt aus der Erde kommt, irgendwie noch eine Verbindung zur Natur möglich ist, die bei dem ultrahoch erhitzten, abgepackten verloren gegangen ist. Weil ehrlich gesagt, nach allem was ich weiß, ist es medizinisch eigentlich ziemlich unsinnig zu sagen, ich kaufe mein Gemüse lieber auf dem Markt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich damit umbringen, ist ziemlich hoch. Ja, da können Pilze dran sein, Schimmel dran sein, Bakterien dran sein, alles mögliche für Zeugs, das garantiert abgestorben ist, wenn sie es bei Aldi kaufen. Ja. Aber ja, ich weiß, ich finde das, aber der Witz ist, wir halten eisern an der Idee fest und ich glaube, wir halten deshalb an der Idee fest, weil wir da glauben, irgendwie, wir wollen unmittelbar mit der Natur in Kontakt sein. Ich glaube, sogar noch im Negativen zeigt sich das, weil es gibt keinen Wirbelsturm. Bei Tsunamis zum Beispiel oder bei dem Wirbelsturm über den Philippinen hat sogar so ein seriöses Magazin wie die Zeit geschrieben, der Paukenschlag der Natur oder die Rache der Natur oder die Antwort der Natur. Ehrlich gesagt, das ist auch ziemlich unsinnig. Also man kann sich über Wirbelstürme streiten, aber egal. Also auf jeden Fall, also die Vorstellung, da antwortet uns endlich etwas, vielleicht sogar da bestraft uns etwas, zeigt, glaube ich, dass für moderne Menschen Natur eine Resonanzsphäre ist. Und natürlich ist eine dritte Form der Resonanzbeziehung zum Leben als Ganzes die Kunst. In der Musik fühlen sie sich mit dem Leben verbunden oder auch übrigens im Kino, habe ich schon gesagt. Und selbst im Museum haben wir das Gefühl, da geht es irgendwie um Leben als Ganzes, um Existenz als Ganzes. Und auch bei der Geschichte, nicht nur im Marxismus war es sowieso so, wir fühlen uns als Teil einer Geschichte, die durch uns hindurch geht und durch uns hindurch reicht. Und durch die Geschichte sind wir verbunden mit Generationen vor uns und Generationen nach uns. Und übrigens in diesem Modus der Affizierung und der Selbstwirksamkeit, diese geschichtliche Bewegung, die ergreift mich, weil ich ihr Teil bin. Und ich antworte aber auch, weil mein Handeln eine Folge davon hat. Und Resonanz kann dabei auch eine die muss nicht angenehm sein. Das ist mir noch mal zu sagen ganz wichtig, weil nämlich, zum Beispiel, wenn Sie, berichten immer wieder Leute, auch junge Leute, die vielleicht mit einer Schulklasse in ein KZ geschickt worden sind und dann sagen, oder die dann solche Erfahrungen machen, wie dass sie sagen, zum Beispiel an der Rampe von Auschwitz oder von Birkenau, da ist was mit mir passiert, da hat sich mein Leben geändert. Ja, klingt pathetisch, aber solche Erfahrungen gibt es wirklich. Und da sieht man, es ist nicht eine positive Affizierung. Aber es ist das Gefühl, da ist etwas, das geht mich an, das ergreift mich in meiner Existenz und mein Handeln wird sozusagen das hat Konsequenzen für mein Handeln und für mein Leben auch in die Zukunft. Also solche Erfahrungen des in Berührung kommens mit einer umgreifenden Realität ist für Menschen, glaube ich, auch zentral und wichtig. Ich nenne das vertikale Resonanzdimensionen, so dass ich eigentlich sagen will, ein Leben gelingt, wenn es dort, wo es uns möglich ist oder möglich wird, in diesen drei Dimensionen Resonanzbeziehungen aufzubauen, die uns immer wieder Resonanzerfahrungen ermöglichen, weil Resonanzerfahrungen sind immer momenthaft, aber wir brauchen so etwas wie Resonanzachsen, entlang derer wir uns immer wieder vergewissern können, dass wir in dieser Art von Antwortbeziehung zur Welt stehen. Es gibt da die Sorge zu sagen, naja, aber gibt es ganz viele Sorgen. Also eine Sorge ist, dass diese Art von, dass das irgendwie, naja, vielleicht tendenziell sogar totalitäre Momente enthält, weil es Menschen zur Resonanz zwingen will. Also eine große Diskussion, die ich immer auch mit meinen Mitarbeitern führe, ist, wie sich das zur Autonomie verhält. Also hat man nicht auch ein Recht, sich Resonanz gegenüber zu verweigern, ne? Und zu sagen, ich will davon nicht affiziert werden. Da würde ich sagen, doch natürlich, ganz unbedingt hat man das. Wenn mich jemand zwingen will zu irgendeiner Art von Resonanz, das ist wie das Festhalten einer dieser Metronome, ja, dann ist es schon vorbei mit der Resonanz. Resonanz bedeutet, Resonanz bedeutet, dass ich meine eigene Stimme entfalten kann und das kann ich nur unter Bedingungen der Nicht-Repression. Deshalb finde ich, Emanzipation ist sozusagen ein notwendiger Bestandteil von Resonanz und man sieht, zum Beispiel Frauen ist in ganz vielen Kontexten genau das Entfalten einer eigenen Stimme vorenthalten worden. Die hatten gar keine Möglichkeit, ihre eigene Stimme zu entwickeln und zu entfalten und hörbar zu machen. Und das gilt für alle Arten der Repression. Wenn sie homosexuell sind und das ist komplett sozusagen unter einem Bann, dann können sie ihre eigene Stimme, die müssen sie ständig verleugnen. Sie können sie nicht entwickeln. Deshalb kann man niemanden, die Idee, jemanden zur Resonanz zu zwingen, unterläuft schon Resonanz als Beispiel. Aber ich glaube, dass die moderne Gesellschaft und übrigens gerade auch linke kritische Theorie diesen Autonomieaspekt vereinseitigt hat, mit der Idee, ich muss ganz frei schwingen können. Ich finde schon, dass man ganz frei schwingen können muss, aber damit Resonanz gelingt, kommt es auch auf die andere Seite an. Ich muss in der Lage sein, eine andere Stimme zu hören. Etwas, von dem ich überzeugt bin oder die Erfahrung mache, das ist per se wichtig und ich möchte mit dem in Kontakt und in Beziehung treten und dann sowas wie eine Resonanzerfahrung zu ermöglichen. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die systematisch auf Beschleunigung setzt, auf Wettbewerb setzt, auf Zeitdruck setzt, die in dieser Steigerung Logik verhaftet ist, untergräbt auf der Weltseite die Resonanzmöglichkeiten, weil man zeigen kann, dass zum Beispiel Zeitdruck ziemlich sicher Resonanzfähigkeit senkt und übrigens auch Angst und Wettbewerb, glaube ich auch. Ich kann mit jemandem konkurrieren, aber nicht gleichzeitig resonieren. Also wir schaffen mit diesem institutionellen Zwang zur permanenten Steigerung, zur Überbietung, dass wir nächstes Jahr schneller laufen müssen als dieses Jahr, Bedingungen, Verhältnisse, die unsere Fähigkeit, mit Welt in Resonanz zu sein oder zu bleiben, letzten Endes untergraben. Und so kann man über eine Resonanztheorie auch eine Kritik der Resonanzverhältnisse erreichen, auf die es mir ankommt. Damit lasse ich es jetzt erstmal bewenden. Vielen Dank, dass Sie so lange gehört haben.